Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen 18. Sonntag nach Trinitatis steht im Jakobusbrief, Kapitel 2. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr sähet auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprächet zu ihm: Setze dich hierher auf den guten Platz, und sprächet zu dem Armen: Stell du dich dorthin, oder setze dich unten zu meinen Füßen. Ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder. Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Liebe Schwestern und Brüder in dem Herrn Jesus Christus, haltet den Glauben an Jesus Christus frei von allem Ansehen der Person. Dieser Satz aus dem Jakobusbrief ist so etwas wie, man möchte fast sagen, ein programmatischer Satz. Ein Satz, der ins Zentrum des christlichen Glaubens hineinführen will. Ein Ausleger des Jakobusbriefes hat ihn verglichen mit dem Satz des Apostels Paulus, in dem er davon redet, dass die Rechtfertigung des Gottlosen durch das Evangelium das Zentrum des christlichen Glaubens ist. Haltet den Glauben frei von allem Ansehen der Person. Wohlgemerkt, haltet den Glauben frei. Es heißt nicht einfach, seid unparteiisch. Es heißt nicht einfach, dass die Gerechtigkeit blind ist oder blind zu sein hat, sondern es heißt, haltet den Glauben frei von allem Ansehen der Person, von aller Parteilichkeit, von aller Voreingenommenheit für oder auch gegen jemanden. Haltet den Glauben frei von aller Vorliebe für den einen oder für den anderen. Ihr seid ja eine christliche Gemeinde, so spricht uns der Jakobusbrief an und zieht das an keiner Stelle in Zweifel. Ihr seid es ja. Ihr betet zusammen im Gottesdienst, ihr lest miteinander das Wort Gottes, ihr versucht im Alltag danach zu leben. Aber nun gibt es da doch so etwas wie Vorurteile unter euch. Erzählen wir ein Beispiel. Und nichts anderes tut ja der Jakobusbrief. Ein ganz schlichtes Beispiel von einem Reichen und von einem Armen, die in den Gottesdienst kommen. Nicht wahr? Wer von uns könnte dieses einfache Beispiel nicht behalten? Man sieht es förmlich vor Augen. Einer betritt den Kirchraum, ist gut gekleidet, riecht angenehm. Man begrüßt ihn gerne und freut sich, wenn er neben einem sitzt. Und es kommt jemand anders in den Gottesdienst mit ungepflegten Kleidern und ungepflegtem Äußeren, riecht etwas unangenehm und man ist nicht so erfreut, wenn dieser Mensch sich neben einen setzt. Der Reiche und der Arme, ein Bild, das uns der Jakobusbrief vor Augen malt und ein Bild, das wir so schnell nicht vergessen. Und trotzdem, vielleicht gerade weil es so ein schlichtes Bild ist, neigen wir dazu, diese Geschichte herunterzuspielen und zu sagen, mein lieber Freund und Verfasser des Jakobusbriefes, das ist doch wohl völlig normal, dass man lieber neben einem sitzt, der gut riecht, als neben einem, der ungepflegt aussieht und nicht so gut riecht. Das sind doch wohl eigentlich Kleinigkeiten. Geht es im Glauben um solche Kleinigkeiten? Der Jakobusbrief sagt uns, ihr nennt das Kleinigkeiten, ich nenne es eine Katastrophe. Ihr nennt es Kleinigkeiten, ich nenne es Verrat am christlichen Glauben. Ihr kennt vielleicht das schöne Weihnachtslied, lobt Gott, ihr Christen, alle gleich in seinem höchsten Thron, der heut schleust auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Da geht eine Tür auf. Da, wo der Reiche und der Arme den Gottesdienstraum betreten und ihr euch möglicherweise so verhaltet, wie ich es beschrieben habe, da geht eine Tür zu. Da wird die Tür, die das Evangelium geöffnet hat, geschlossen. Was soll diese Rede des Jakobusbriefes, was soll sie uns? Glaube, sagt er, und Ansehen der Person, das schließt sich aus. Und zwar nicht irgendwie, sondern so wie Feuer und Wasser. Was ist der Glaube, möchten wir einwenden, wenn es in ihm um solche Kleinigkeiten geht? Jakobus sagt mehrfach, ihr nennt das Kleinigkeiten, wenn ihr urteilt nach Reichtum, nach Ansehen, das einer unter euch hat, nach der Sympathie, die ihr für einen Menschen empfindet oder die euch für einen anderen fehlt. Ihr nennt das Kleinigkeiten, wenn ihr urteilt, danach urteilt, ob einer die Ansichten, die ihr habt, mit euch teilt. Aber Es sind keine Kleinigkeiten. Das, was ihr Kleinigkeiten nennt, sagt der Jakobusbrief, nenne ich Katastrophe. Seht ihr nicht, dass ihr das Allertiefste verachtet und geringschätzt? Ihr sagt, wir lieben Gott. Aber an dem Beispiel von dem reichen Mann und von dem armen Mann wird, so sagt der Jakobusbrief, klar, dass ihr Gott gar nicht kennt und ihn auch nicht liebt. Lasst mich das einmal so sagen. Der Jakobusbrief will uns an dieser Stelle erzählen von den Symptomen einer Krankheit. Und das, was da passiert, wenn diese beiden unterschiedlichen Menschen den Gottesdienstraum betreten, das, sagt er, ist ein Symptom einer Krankheit. Und zwar nicht irgendeiner beliebigen Krankheit, sondern der Krankheit, die einer, der etwas von dieser Krankheit verstand, genannt hat, die Krankheit zum Tode, die Sünde, die Verzweiflung. Dass ihr letztlich Gott nicht kennt, das wird an diesem Verhalten deutlich. Äußerlichkeiten sind das Schreit unserer innerer Mensch gegen das, was Jakobus da schreibt und möchte sagen, es geht doch im Glauben um den inneren Kern eines Menschen. Es geht doch darum, dass einer hört durch das gepredigte Wort Gottes, dieses, was Gott ja jedem von uns sagen möchte, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Es geht doch im Glauben darum, dass eine oder einer hört, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Darum geht es doch, in der Tat, darum geht es im Glauben, dass einer das hört und nicht irgendeiner, sondern dass du das hörst und dass ich das höre, dieses Wort Gottes. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ja, das sollst du hören und das sollst du glauben und von ganzem Herzen darauf vertrauen, wer du auch seist. Aber dieses Wort Gottes, wenn wir es hören, wenn wir es wirklich hören, macht aus uns andere Menschen, neue Menschen. Der Liederdichter Philipp Spitter hat in dem Lied »Es kennt der Herr die Seinen« die Zeile geprägt, dass der Mensch, der glaubt, ein Mensch ist, der aus dem Wort Gottes gezeugt ist. Aus dem Wort Gottes entsteht ein neuer Mensch. Wenn wir das hören, dass wir unbedingt geliebt und angenommen sind, dann werden wir neue Menschen, geboren, wie die Heilige Schrift es sagen kann, aus der Barmherzigkeit Gottes. Und wer diese Liebe begriffen hat, oder vielleicht müssen wir es sogar anders sagen, wer von dieser unbedingten Liebe ergriffen worden ist, der wird eine neue Kreatur. Der ist eine neue Kreatur. Die Bergpredigt erzählt uns von dem guten und dem schlechten Baum. Von dem schlechten Baum, der eben gar nicht anders kann, als schlechte Früchte bringen, weil er ein schlechter Baum ist. Und von dem guten Baum, der gar nicht anders kann, als gute Früchte bringen, weil er nämlich ein guter Baum ist. Hörst du das Wort Gottes von der unbedingten Liebe, mit der er dich liebt, wirst du unter und mit diesem Hören solch ein guter Baum, der Früchte des Glaubens bringt. Nicht wahr? Wenn Gott zu dir sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, dann will er dich damit trösten und halten, in allen Lebenslagen, in jeder Situation. Er will aber auch zeigen, dass er der Herr ist über dein ganzes Leben, dein inneres und dein äußeres Leben. Gott hat uns ganz und unbedingt angenommen und das will nach außen sichtbar werden, gewissermaßen nicht wie eine ansteckende Krankheit, sondern wie eine ansteckende Gesundheit. Es muss sichtbar werden, dass wir zu ihm gehören. Jesus Christus hat die Grundlage einer Freiheit gelegt durch seine Liebe zu uns, die kein Ansehen der Person, keine Vorlieben und keine Voreingenommenheiten mehr kennen kann. Das also, wie ihr euch nach außen verhaltet, sagt der Jakobusbrief, das ist das Zeichen, woran ich erkenne, ob ihr glaubt und ob ihr in der Freiheit des Evangeliums lebt oder nicht. Die Freiheit des Evangeliums macht keine Unterschiede. So möchte man fortfahren, wie ja Gott auch keine Unterschiede macht in Jesus Christus. Aber eben Gott macht Unterschiede. Und das ist ganz wichtig an diesem Punkt. Wir erinnern uns vielleicht an das Jesuswort: Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Oder die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Oder an das schöne Psalmwort, wo erzählt wird von Gott, der in der Höhe wohnt und in die Tiefe schaut und den, der da im Staub liegt, aufrichtet aus dem Staube. Das ist ja Gott, der so handelt, der sich gerade dem Armen und Schwachen, dem Erniedrigten, dem Niedrigen zuwendet. Damit, indem Gott so handelt, herauskommt, wer wir sind. Damit, indem er so handelt in dieser Welt, auf einmal wir merken, wes Geistes Kinder wir sind. Das merken wir daran, wenn wir sehen, wie Gott in Jesus Christus in dieser Welt handelt. Da erkennt der Reiche auf einmal, ob er an Gütern reich ist oder sonst wie, dass er eigentlich ein ganz armer Mensch ist. Da erkennt er, dass es um die Frage des Zusammenlebens zwischen Gott und ihm und zwischen Mensch und Mensch geht. Da erkennt er auf einmal, wenn Gott so handelt, die eigene Selbstsucht, die eigene Selbstgerechtigkeit, die eigene Sucht, sich ständig selbst zu verwirklichen um jeden Preis. Da, wo Jesus in unsere Mitte tritt, da erkennen wir das. Nicht wahr? Die Selbstsucht der anderen, die erkennen wir automatisch immer und sofort. Das ist für uns überhaupt kein Problem, das zu sehen. Die Selbstgerechtigkeit der anderen, die sehe ich sofort. Da brauche ich mir gar keine Mühe zu geben. Sie springt mir in die Augen. Aber die eigene, erkenne ich sie? Wo Jesus in unsere Mitte tritt, in Wort und Tat, da erkennen wir sie. Da spüren wir und denken wir an den eigenen Widerstand gegen das Evangelium, gegen die Gnade Gottes. Der Jakobusbrief sagt, das sollt ihr erkennen und dürft euch ändern. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht ergehen über alle Unbarmherzigkeit. So heißt es gegen Ende unseres Predigttextes. Was ist dieses unbarmherzige Gericht, von dem der Jakobusbrief da spricht? Kann es etwas anderes sein als das, was Jesus in dem Gleichnis vom Endgericht erzählt, wo er zu denen sagen muss, die unbarmherzig gewesen sind, ihr Leben lang, ich kenne euch nicht? Ist das letzte Wort? Erschrecken muss man und müsste man darüber. Und doch endet unser Predigttext mit dem Wort: Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Und ich möchte, liebe Gemeinde, dass wir genau dieses Wort nicht vergessen. Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Denn wenn wir dieses Wort hören, dann geht da wiederum eine Türe auf, ganz weit auf. Eine Türe für alle, die ihre eigene Hartherzigkeit im Licht der Barmherzigkeit Jesu erkennen. Die im Licht der Barmherzigkeit Jesu die eigene Hartherzigkeit erkennen. Die im Lichte der Barmherzigkeit Jesu die eigene Unbarmherzigkeit erkennen. Die eigene Selbstsucht. Für die geht da ein Licht auf. Für die verlorenen Söhne und Töchter, die dann da sprechen: Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn, deine Tochter heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Oder für die, die da sagen: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Zeige mir deine Gnade und zeige sie mir so, dass ich dadurch selber gnädig werde gegen meinen Nächsten. Lasst uns, liebe Gemeinde, zum Abendmahl treten als eine Gemeinde, als ein Volk von Menschen, das sich seiner eigenen Unbarmherzigkeit von ganzem Herzen schämt und dem die eigene Herzenshärte leid ist. Dem aber der Herr der Herrlichkeit, so heißt er in unserem Predigttext, an seinem Tisch in Brot und Wein zuvorkommt und entgegenkommt und spricht: Für dich gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Wir werden vom Tisch des Herrn als andere Leute zurückgehen in unseren Alltag, wenn wir dieses Wort gehört haben: Für dich gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünde. Ganz aus Gnade, ganz aus Barmherzigkeit. Denn wer sie vernommen hat, muss ja selber barmherzig werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.